30. Ihr hört den Rest des Podcasts. Für die Frage der Zürcher. Viel Spaß beim Zuhören.
Einen wunderschönen guten Abend, Anpfiff 15:30, endlich wieder wie gewohnt am Montagabend. Und Folge 40 ist auch gleich etwas Besonderes, denn wir von Anpfiff 15:30 gratulieren in unserer Podcast-Premieren-Saison dem FC Bayern München zur 32. Deutschen Meisterschaft und zur 10. in Folge. Natürlich gratulieren wir gleichzeitig damit auch Fabi, der wahrscheinlich den Autokorso in Meerbusch angeführt hat. Und ja, Sören, dir können wir leider noch nicht gratulieren und dem VfL. Das ist wohl vertagt auf ein oder zwei Wochen. Aber ja, das waren die Hauptereignisse vom Wochenende, der FC Bayern wieder. Ich würde sagen, damit fangen wir an heute Abend, Jungs.
Ja, dann soll der Sören direkt, erstmal hallo natürlich. Hallo in den hohen Norden, hallo nach Düsseldorf, liebe Grüße aus Meerbusch. Ich bin gut drauf. Hatte natürlich auch was zu feiern, aber ich würde Sören zuallererst mal die Möglichkeit geben, seine Saisonprognose, die er vor der Saison abgegeben hat, in allerhöchst lobenden Tönen zu korrigieren. Vielleicht auch ein bisschen den Hut vor dieser Leistung ziehen. Und damit würde ich gern heute Sören die einleitenden Worte geben.
Ja, auch erstmal ein Hallo nach Nordrhein-Westfalen und an alle Zuhörer. Ich habe jetzt die leise Befürchtung, dass einige Zuhörer bereits abgeschaltet haben, weil wir dem FC Bayern München gratuliert haben. Deshalb ja, müssen wir das Wort Bayernmeister oder die beiden Wörter nicht so oft in den Mund nehmen heute. Aber ja, du hast recht, Fabi. Ich habe RB Leipzig ja als Meister getippt. Die letzten Wochen zumindest haben mir auch recht gegeben, dass es eigentlich eine Mannschaft ist, die Bayern gefährlich hätte werden können. Ja, aber der Saisonstart war nicht so gut. Aber ja, von mir auch natürlich nochmal herzlichen Glückwunsch. Deutsche Meisterschaft ist ja der ehrlichste Titel, den man so gewinnen kann. 34 Spieltage musst du konstant sein. Wenn du das nicht bist, kannst du nicht Meister werden. Das kann Dortmund ja mittlerweile auch ein Lied von singen. Also von daher nochmal herzlichen Glückwunsch. Aber ich glaube, das sollte jetzt an Lobpreisungen erstmal reichen.
Aber jetzt mal direkt vorweg, Fabi. Ich meine, der FC Bayern hat der Konkurrenz ja zumindestens erstaunlicherweise im Gegensatz zu den letzten Jahren gerade in dieser Saison mit drei Unentschieden und vier Niederlagen wirklich die ein oder andere Möglichkeit gegeben, auch mal da zu sein eigentlich, wenn der FC Bayern mal patzt. Und das war ja die Saison schon ein bisschen häufiger, ne, als ihm wahrscheinlich lieb war.
Weiß ich gar nicht, weil ich glaube in Summe, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, sind es in Summe vier Niederlagen auf 31 Spieltage gesehen, wenn ich richtig bin, oder?
Ja, richtig, richtig.
Ja, klar, ich denke trotz alledem, auch diese Saison hat man zwischendurch auch das Gefühl gehabt, dass die Bayern vielleicht ja hin und wieder Phasen hatten, in denen man durchaus vielleicht versuchen hätte können, ja ein Stück weit zu attackieren. Ja, leider aus Bundesliga-Sicht war eigentlich der einzig wirkliche Verfolger oder der einzig wirkliche Konkurrent bis zu einem ja langen Zeitraum eigentlich auch die Dortmunder, weil die Leipziger ja durch ihren Saisonstart eigentlich ja relativ früh federn ließen. Ich glaube, Leverkusen hat die letzten Wochen eben einmal mehr bewiesen, dass es ja wenig konstant ist oder konstant ist, was sie in Form von Punkten liefern. Ja, und am Ende des Tages steht trotz alledem, glaube ich, aus meiner Sicht eine verdiente deutsche Meisterschaft zu Buche, die man aber, glaube ich, auch im Detail analysieren muss. Und vielleicht könnten wir da auch mal ein bisschen in die Analyse mit eingehen.
Ja, ich denke jetzt, wir haben noch drei Wochen Zeit, aber ich denke, so ein großes Saisonfazit zu der einen oder anderen oder zu allen Mannschaften werden wir mit Sicherheit dann auch noch am Ende noch mal raushauen. Wir werden auch noch eine Elf der Saison aufstellen. Und ja, die letzten 10 Jahre, die Bayern, ich hatte da auch schon mal einen kleinen Blick in die Statistiken geworfen. Fabi, der niedrigste Abstand in den letzten 10 Jahren war?
Ich weiß es.
Weißt du?
Ja, okay. Das war 2019 und da waren es 2 Punkte.
Sehr gut, sehr
da
gut.
Da war nämlich der letzte Spieltag der Bayern-Legenden Ribéry-Robben, Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt. Und das wurde, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, 4-1 gewonnen und beide durften sogar noch einnetzen.
Richtig, genau. Würdiger Abschied damals. Ja, und zwischenzeitlich war davor die Saison, waren es mal 21 Punkte Vorsprung, beziehungsweise damals der damalige Zweite war Schalke 04. Ja, und wenn die Bayern jetzt ihre letzten drei Spiele gewinnen, sind sie auch wieder bei 84 Punkten, wo sie eigentlich wieder auch nochmal 6 Punkte besser sind als letztes Jahr. Also kann man die Saison, glaube ich, jetzt auch gar nicht mal so schlecht reden, wie es alle machen. Auch wenn man wahrscheinlich über die Art und Weise bei dem einen oder anderen Spiel mit Sicherheit streiten kann und auch das Haar in der Suppe suchen kann. Aber gut, das ist dann halt so, ne?
Ja, wir werden das sicherlich nochmal ausführlich dann in den nächsten Wochen diskutieren. Aber das, ich weiß nicht, ob man von einer sehr guten Saison sprechen kann. Ich glaube, dass es war das Mindeste, was Bayern halt in jeder Saison einfach auch erreichen muss. Aber die Champions League aus gegen eine Mannschaft, die du halt schlagen musst als Bayern München, und dann eben auch das aus dem DFB-Pokal, das sind ja zwei Titel, die zumindest der DFB-Pokal, wo man ein Abo drauf hat, aber das ist halt nochmal ein ausführlicheres Thema. Da hast du auf jeden Fall recht. Aber ich habe noch, ja, Fabi?
Ich glaube halt einfach, dass ja, ich kann es absolut nachvollziehen, weil es mir teilweise ja auch so geht, wenn man über die Bundesliga spricht, vor allem vielleicht auch mal mit Leuten außerhalb der Landesgrenze, diese Wahrnehmung, dass Bayern natürlich dann irgendwo ein Stück weit dem Superlativ der Liga entspricht. Ich kann das nachvollziehen. Ich kann das auch nachvollziehen, wenn man sagt, jetzt ist man zum 10. Mal Meister geworden und irgendwo ist das ein Stück weit langweilig. Dass es vielleicht auch keine Werbung ist für die Bundesliga oder für den deutschen Fußball. Ich kann das alles nachvollziehen, aber rein aus sportlicher Sicht finde ich es teilweise gegenüber den Jungs, die das eben jetzt im Laufe der letzten 10 Jahre auch eben geschafft haben, Meister zu werden. Und du wirst eben auch Meister nur dann, wenn du wirklich konstant in der Regel mit Ausnahmen, die hat es in jeder Saison seit 2013 gegeben, konstant gute oder hohe Leistungen bringst. Und ich glaube, man darf auch aus sportlicher Sicht nicht immer den Fehler machen und dann eben diesen Titel so kleinreden, auch wenn es der FC Bayern ist, weil letztendlich der FC Bayern auch erstmal die Spiele gewinnen muss. Und es waren durchaus auch enge Kisten dabei. Aber auch wenn man die Saison jetzt ja vielleicht mal oberflächlich betrachtet, ich glaube, sie sind auf dem besten Weg, letztendlich auch wieder nahe an ihren Torrekord ranzukommen. Sie haben auch die Defensive, über die wir oft gesprochen haben, die sehr, sehr wackelig ist, die aber trotz alledem auch nur 30 Gegentore bekommen hat. Ich glaube, im Gesamten muss man echt aufpassen, wie man so eine Saison letztendlich auch bewertet oder vor allem dann eben auch so eine Meisterschaft für den FC Bayern. Ich glaube, es ist nicht selbstverständlich, dass sie jedes Jahr die Meisterschaft gewinnen.
Ich hatte mal... Da können wir danach dann auch Schluss machen, was das Thema angeht, und dann vielleicht direkt ins Spiel reingehen. Ich hatte nicht hier eine Statistik gesehen. Seit 2000, da ging es um die Meister in den Top-Ligen, sprich England, Spanien, Italien und Deutschland im Vergleich. Und seit 2000 sind die Bayern 17 Mal Meister geworden. Im Vergleich dazu in England waren es Man U mit 8 Titeln und Barca mit 10 Titeln und Juve mit 11. Dass da zumindest noch ein bisschen Ausgeglichenheit herrscht und Abwechslung, zeigt sich, glaube ich, auch des Öfteren. Aber die Bundesliga hat die letzten Jahre, was das angeht, die Vormachtstellung beim FC Bayern ist ja hinlänglich bekannt. Aber ja, da muss man dann vielleicht sogar, du hast es gerade angesprochen, Fabi, vielleicht auch mal die Konkurrenz dann auch mal ein bisschen mehr in die Pflicht nehmen, ne?
Ich glaube halt einfach, in einer gewissen Hinsicht hat es Sören ja vorhin auch schon mal angesprochen, du hast ja auch Mannschaften wie Leipzig und auch absolut Borussia Dortmund, die durchaus, glaube ich, auch in der Lage sind, den ein oder anderen Titel den Bayern national streitig zu machen. Dieses Jahr wird es so oder so kommen mit dem Pokal. Und ich meine, Pokal war ja auch die letzten Jahre nicht unbedingt ein Abo für den FC Bayern. Und wie gesagt, und in der Bundesliga ist es so, dass die Dortmunder im Speziellen ja eigentlich auch, wenn alle fit sind, wenn die beste Elf auf dem Platz steht, ja durchaus auch Paroli bieten kann. Die Frage ist natürlich das, und das ist das, was ich eben angesprochen habe, eben in in einer gewissen Hinsicht die Konstanz Woche für Woche auf den Platz zu bringen. Und das schaffen die anderen Mannschaften in der Bundesliga eben nicht. Und das ist halt der große Unterschied. Und das ist dann am Ende aber auch eine gewisse Qualität, glaube ich, die da beim FC Bayern auf dem Platz steht.
Die Qualität hat man ja am Samstag dann auch wieder gesehen. Sören, wir hatten gerade schon vorab ein bisschen gesprochen. Du sagtest oder du hast es so empfunden, dass es jetzt nicht das wirkliche Topspiel war. Es war eher ein etwas schwächeres Spiel vom Auftritt von beiden eigentlich.
Ja, fand ich schon. Also wenn ich an Duelle in der Vergangenheit denke, war da nicht so viel Feuer drin, glaube ich. Auch von der Qualität des Spiels, glaube ich, hat man jetzt nicht unbedingt gesehen, dass das die beiden Aushängeschilder von Deutschland sind. Du hast es ja gesagt auch schon, Tobi, man hat den Bayern angemerkt. Wenn sie gefordert wurden in diesem Spiel, dann haben sie einen Gang höher geschaltet. Der BVB hatte, glaube ich, ja gut, vielleicht 15, 20 Minuten, wo sie dran waren. Dann auch mit dem Elfmeter, den sie nicht bekommen haben, hätten sie den bekommen und reingemacht, dann wäre das Spiel vielleicht nochmal anders, hätte es einen anderen Drive bekommen, aber ich glaube, unterm Strich hat Bayern nur das gemacht, was sie mussten. Von daher, es war eine ausgeglichene Partie, aber jetzt auch nicht ich sage jetzt mal nicht das beste Niveau, was die Bundesliga zu bieten hat, aber dann auch verdienter Sieg für Bayern.
Ja, also im Grunde genommen war es halt ein Spiel, was war, glaube ich, aber auch getrieben von den Medien auch ein bisschen künstlich versucht worden ist, aufzublasen. Klar, es ist der Klassiker, es ist immer ein Prestige-Duell, aber letztendlich, wenn man ehrlich ist, war die Meisterschaft auch vor dem Spiel schon entschieden. Bei 9 Punkten Vorsprung und noch 4 ausstehenden Spielen. Ich glaube einfach, was man sagen muss, die erste Halbzeit hat es teilweise ein bisschen danach ausgesehen, als wäre es doch wieder so ein Heimspiel, wie wir auch die letzten Jahre gesehen haben. Das heißt, die Bayern gehen 2-0 in Führung, überraschenderweise und ehrlicherweise muss man auch sagen, war es dann tatsächlich so, dass die Dortmunder nochmal mit ein bisschen mehr Engagement aus der Kabine kamen, tatsächlich auch wirklich richtig gute 20 Minuten hatten. Dann natürlich auch um einen Elfmeter gebracht worden sind, was ein meines Erachtens glasklarer Elfmeter war, hätte dem Spiel natürlich nochmal die gewisse Würze gegeben. Dann ist wiederum bei den Bayern ein Stück weit, nachdem so ab der 60., 65. auch nochmal ein Ruck durch die Mannschaft, glaube ich, gegangen. Ja, und dann hat man aber deutlich auch wieder die Kraft oder die Verhältnisse auf Platz gesehen, da war dann Bayern letztendlich am Drücker und Dortmund hatte eigentlich demzufolge auch nicht mehr wirklich viel entgegenzuwirken. Und was mich dann ehrlicherweise auch ein bisschen überrascht hat, war bei den Dortmundern, klar, sie hatten den Elfmeter auch berechtigt, muss man auch sagen, die zweite Situation, die Elfmetersituation, aber ansonsten fand ich es auch wenig zwingend und im Speziellen dann natürlich auch Erling Haaland, der, glaube ich, an dem Samstagabend, glaube ich, keinen guten Tag erwischt hatte.
Hatte, glaube ich, 1, 3, 4 gute Laufduelle mit Upamecano, der an dem Wochenende wirklich sich keinen Fehler erlaubt hat. Haaland hatte in der ersten Halbzeit, meine ich, war es ein Abschluss, wo wir es auch schon deutlich besser von ihm kennen, wo er da am Tor vorbeischießt, aber ansonsten wirklich wenig ins Spiel gebracht worden. Und offensiv war das vom BVB recht wenig. Aber gut, das Beste noch draus gemacht, haben natürlich auch einige Spieler gefehlt. Und am Ende steht eine wirklich verdiente, was heißt verdiente, am Ende steht ein verdienter Bayern-Sieg. Und so wie man die Spieler hinterher gesehen hat, die waren da, glaube ich, doch schon ziemlich erleichtert, dass das Ding jetzt endlich eingefahren wurde. Haben wir ja die letzten Jahre auch schon gerne mal im März die Meisterschaft eingetütet und dass es jetzt wirklich bis zum Schluss 3, 4 Wochen vorher erst waren, ja, ist dann auch ein bisschen Ballast abgefallen auf einigen Schultern. Und jetzt können sie die letzten Spiele relativ locker angehen. In der Champions League geht es ja um nichts mehr. Von daher, über die komplette Saison werden wir dann, haben wir ja schon gesagt, dann in den nächsten Wochen nochmal sprechen. Fabi, so ein etwas trauriger Zeitpunkt am Samstag. Ein paar Kilometer weiter der Allianz Arena entfernt. Ich weiß nicht, wie viel genau, Fabi, aber der erste Absteiger steht nach diesem Wochenende auch fest. Leider, muss man sagen.
Ja, das Kleeblatt.
Ich denke, die Fürther haben auch in dem Spiel, auch wenn das Ergebnis jetzt wieder eigentlich deutlich pro Leverkusen ausschlägt, wieder einen super Auftritt hingelegt, in ihren Möglichkeiten wieder einiges auf den Platz gebracht, was sie jetzt schon seit ja, bestimmt schon 8, 9 Wochen zeigen. Und ja, ich glaube, die Fans können wirklich, was heißt stolz sein, die Mannschaft steigt ab, aber von dem Auftritt her haben wir da, glaube ich, die letzten Jahre einige Mannschaften gesehen, die da schon deutlich früher den Kopf in den Sand gesteckt haben und die Spiele mehr oder weniger abgeschenkt haben. Aber die Fürther haben, ja, in Leverkusen eigentlich die Tore mehr oder weniger selbst hergeschenkt durch teilweise individuelle Fehler. Und dann verliert man das Spiel halt gegen so eine Klassenmannschaft wie Leverkusen mit ihrer individuellen Klasse vor allem. Aber ja, erster Aufstieg, wie es da mit dem Trainer weitergeht in Fürth, wird ja auch viel gesprochen und geredet. Ob Stefan Leitl da in der neuen Saison an der Seitenlinie steht, ist ja wahrscheinlich auch eher nicht von auszugehen. Ja, die Fürther gehen noch nach 3 Minuten sogar in Führung durch Reto Williams, drückt er den Ball aus kurzer Distanz über die Linie und ja, quasi eben ein paar Minuten später, Patrick Schick auch schon mit seinem 21. Saisontor, erzielt er den Ausgleich und dann sie hören das 2-1 durch Asmun.
Ja. Ja, das ist natürlich ja, absolut ärgerlich, so ein Torwartfehler, ne? Der hat das ganze Spiel dann danach auch, fand ich, ja, in andere Richtung geprägt. Ja, Linde, ich muss sagen, er ist ja seit dem Winter jetzt in Fürth. Das war eigentlich schon eine Verstärkung und so, solche Dinge hat man halt in so einer Saison auch mal drin. Ist natürlich dann ärgerlich, dass es dadurch dann das Spiel kippt. Aber ich muss schon sagen, gerade jetzt auch die Rückrunde hat sich Fürth sehr, sehr gut präsentiert. Er hatte auch einen großen Anteil daran, fand ich, dass sich vor allen Dingen defensiv das Klebert stabilisiert hat. Also klar, das war ein Torwartfehler, keine Frage, aber ich glaube, er hat gerade auch mit Blick auf die kommende Saison, wird er auch als Nummer 1 in die Zweitligasaison gehen.
Ja, und dann die Leverkusener mit einem schönen Konter über Paulinho, der da in Richtung 16er reinzieht und dann einfach einen schönen Doppelpass mit, den man dem Tag wirklich gut aufspielen. Asmun ist ja auch erst 17, 18 Jahre der Junge, ein klasse Spiel gemacht. Paulinho dann die Direktabnahme erst verfehlt, trifft den Ball nicht richtig und ja, der Nachschuss gehörte ihm dann, macht das 3-1. Ja, und kurz vor Schluss war es dann Palacios mit einem schön platzierten Schuss aus 16 Metern, auch unhaltbar für Linde. An diesem Wochenende war das auf jeden Fall ein ganz wichtiger Sieg für die Leverkusener, weil wir haben es ja oft genug schon bei Leverkusen in den letzten Jahren gehabt, dass sie da gerne mal bei solchen Spielen nur mal mit einem Unentschieden oder sogar mit einer Niederlage vom Platz gegangen sind. Aber gerade Fabi Sören aufgrund des Ergebnisses in Leipzig war das schon ein ziemlicher guter Sieg für die Leverkusen, der ganz wichtig war, um Platz 3 weiter zu festigen.
Ja, auf jeden Fall vielleicht nochmal einmal ganz kurz zum Spiel Fürth gegen Leverkusen. Man muss definitiv, bevor wir das Spiel abschließen, auch noch den Fürthern wirklich einmal ein Kompliment geben. Ich glaube, wenn du zu Hause gegen so eine Spitzenmannschaft spielst, wenn man sich das Verrückte ist ja die Spieldaten zum Beispiel auch mal anschaut, dass die Fürther eigentlich ja mehr gespielte Bälle, mehr Ballbesitz, fast Torschussverhältnis war 8-9. Also ich glaube, so darf man sich aus der Bundesliga verabschieden. Vielleicht einmal kurz noch zum Trainer meine Einschätzung. Ich glaube, es gibt wenig Gründe, um mit Stefan Leitl nicht in die neue Saison zu gehen. Ich halte ihn für einen richtig guten Trainer, der das absolut Maximum aus der Mannschaft rausgeholt hat. Und zu deinem Punkt, Tobi, es war ein Stück weit auch begünstigt durch das Ergebnis der Leipziger, natürlich auch irgendwo in gewisser Hinsicht für die Leverkusen ein 6-Punkte-Spiel, wo du zwingend gefordert warst, 3 Punkte zu holen, weil es nach wie vor ziemlich eng zugeht um die Champions-League-Plätze.
Richtig, genau. Und da können wir ja dann vielleicht direkt mal drauf eingehen. Ich meine, die Leverkusener haben jetzt das Restprogramm, haben sie jetzt die nächsten 3 Spiele in der kommenden Woche, empfangen sie dann zu Hause wer war es nochmal kurz, sagt mal schnell, haben sie jetzt zu Hause empfangen sie Eintracht aus Frankfurt, die ja unter der Woche aktiv in Europa unterwegs ist. Und dann haben sie noch auswärts Hoffenheim und zu Hause den Sportclub aus Freiburg, für die es ja wahrscheinlich dann auch noch um ja, das internationale Geschäft gehen wird. Was das angeht, hat RB da eigentlich, da können wir jetzt aufs Spiel direkt eingehen, eigentlich das vermeintlich leichtere Restprogramm. Aber an dem Wochenende, Sören, war das eher wie ein schwacher Auftritt der Leipziger. Kein Vergleich zum Pokalspiel, wo sie ja weitergekommen waren.
Ja, absolut. Also es war kein Vergleich. Wobei man muss ja sagen, erste Halbzeit sah ja alles danach aus, als wenn alles gegen Union läuft. Wir hatten kurz den Lattentreffer kurz vor der Pause, dann fiel ja dann das 0-1 aus Berliner Sicht. Dann haben sie keine Elfmeter bekommen. Ja, aber dann haben die Joker gestochen für Union. Muss auch sagen, dass vorhin Geraldo Becker, glaube ich, die letzten Wochen richtig, richtig gut spielt. Dann hat er die beiden Tore vorbereitet. Und ja, du hast recht. Also ich glaube, von RB gerade offensiv wenig Ideen gehabt, um dann gegen Union den Rückstand dann nochmal wettzumachen. Und da muss in den nächsten Wochen dann, auch wenn das Restprogramm im Vergleich vielleicht nicht so hochklassig ist, muss da auf jeden Fall wieder eine Leistungssteigerung her. Aber ich glaube schon, dass sie sich auf jeden Fall für die Champions League qualifizieren. Ich glaube, das ist klar. Und je nach, gerade mit Blick auf den letzten Spieltag, wenn Leverkusen gegen Freiburg spielt, könnte sogar dann auch Platz 3 durchaus realistisch sein.
Ja, die erste Halbzeit ähnlich wie im Spiel gegen, ich weiß gar nicht, gegen Leverkusen war es ja. RB auch ohne Torschuss in der ersten Halbzeit. Und am Ende stehen sogar 5-14 Abschlüsse für die Unioner, die, glaube ich, schon ziemlich sauer waren nach dem bitteren Ausscheiden da ein paar Tage vorher im Pokal. Und ja, die beiden Joker, du hast gerade gesagt, stechen, die hatten im Pokalspiel noch ein bisschen Pech gehabt. Aber gerade die Vorarbeit von Michel da zum 2-2-Siegtreffer von Behrens, Fabi, hat mich so an deine Zeiten erinnert. Topballannahme, blinde Rücklage im Rücken, also das war schon ein klasse rausgespieltes Tor. Nein, aber mal Spaß beiseite. Alles in allem hat sich ja Leipzig schon ziemlich schwer getan. Ich weiß nicht, ob es da schon mit den Gedanken schon jetzt am Donnerstag beim Halbfinale waren gegen die Rangers, was ja mehr oder weniger da auch alles überschattet. Aber ja, für Union auch ganz wichtige 3 Punkte. Weiter um den Kampf um die internationalen Plätze. Für Platz 6 momentan werden sie für die Europa League qualifiziert. Und ja, rundum gelungener Auftritt der Unioner. Ja, guter Support der Union-Fans. Waren ja auch wieder einige Tausend mitgereist nach Leipzig. Und ja, also Leipzig hat da auch, glaube ich, keinen Sieg verdient gehabt bei dem Spiel.
Ja, schon Wahnsinn, weil ausgerechnet die beiden Jungs, die wir unter der Woche angesprochen haben, die letztendlich zu früh vom Feld gegangen sind, beziehungsweise Michel und Behrens, die reingekommen sind, wo wir Urs Fischer letztendlich ja schon ein bisschen die Vorwürfe gemacht haben, was sie sich dabei gedacht haben. Genau diese Einwechslungen drehen jetzt letztendlich das Spiel zugunsten der Unioner. Und ich glaube, es gibt eine Mannschaft im Westen, die sich maßlos ärgert, weil egal welchen Lauf sie in Form von Punkten oder Ergebnissen hinlegen, die Unioner schaffen es immer wieder, dem Schritt zu halten und in der Tabelle vor ihnen zu bleiben.
Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, die beiden Tore, ein schöner Flugkopfball von Michel, der da einen Schritt eher am Ball ist per Kopf als Orban. Aber das 2-1, wie das fällt, ein Abschlag der Unioner, dann wird der Ball einmal verlängert. Und Angelino steht da, glaube ich, dem Ball 2 oder 3 Meter näher als dem heransprintenden Becker, der Angelino da wirklich 5-6 Meter noch abnimmt. Ja, und dann auch den Ball wieder über die rechte Seite reinspielt. Ja, war schon ein ziemlich einfaches Tor, wie die Unioner es da hergeschenkt bekommen haben. Aber gut, ist jetzt halt passiert. Und ja, es bleibt weiter ein spannender Kampf um Platz 5, 6 und 7. Du hast die Mannschaft aus dem Westen gerade angesprochen, Fabi. Die hat ihre Hausaufgaben auch am Wochenende sehr souverän eigentlich gemeistert.
Ja, was soll man großartig wirklich zu dem Spiel sagen? Ich glaube, ein bisschen was muss man dazu sagen, weil man sonst eben auch das schmälert, was die Kölner im Moment auf den Platz bringen. War natürlich auch ein Gegner, der an dem Samstag auch wirklich relativ wenig entgegengesetzt hat, meines Erachtens zumindest, weil die Kölner einfach auch durch ihre Kompaktheit, durch ihre Spielweise, durch ihre Taktik, die am Samstag vollkommen aufgeben, und das war für mich ein durchaus souveräner Auftritt und ungefährdeter Sieg für die Kölner.
Kölner gehen da schon nach 2 Minuten, der geht natürlich dankbar ungünstig los für die Bielefelder. Direkt nach 2 Minuten kriegen sie das 1-0 durch Marc Uth. Der kriegt den Ball vorbereitet über die rechte Seite, muss man ja jetzt auch mal sagen, durch Jonas Hector, der den Ball da schön in den Rückraum legt. Ja, und wie Marc Uth dann im Fallen den Ball da ja pirouettenmäßig da noch neben dem Pfosten setzt im Kullern, war das erste Tor. Ja, so, und dann das 1-1 war auch wieder eins von den Toren, was man ja ziemlich hergeschenkt hat an dem Wochenende.
Ja, also unglücklich hätte das ja gar nicht sein können, das Eigentor. Aber ich würde gerne über das 2-1 reden, beziehungsweise über den Torjubel. Habt ihr euch schon den Kaffee gesichert?
Hast du uns den schon bestellt und nach Hause geschickt auf dem Weg?
Ich wusste erst gar nicht, was das sollte, aber im Nachgang muss ich schon sagen, das ist schon Wahnsinn, ja, was für ein Kommerz jetzt dann doch auch noch in Köln Einzug hält. Ein glorreicher Traditionsverein verkauft also jetzt noch den eigenen Kaffee, also das war schon verrückt. Aber ich glaube, dann spätestens nach dem 2-1 hatte Köln alles in der Hand. Wobei Thielmann hat ja dann kurz vor Schluss noch das 3-1 gemacht, kurz davor hätte Bielefeld dann sogar noch ausgleichen können, aber ich glaube, unterm Strich war das mal wieder zu wenig für Bielefeld, wenn du da unten irgendwie rauskommen willst. Ja, und Köln sammelt weiter fleißig Punkte. Wird, glaube ich, bis zum Schluss noch ein richtig spannender Kampf da um die internationalen Plätze.
Ja, und das, wenn du unten drin stehst, wir haben das ja, und das bewahrheitet sich wirklich jetzt immer und immer wieder, ist das 2-1 gewesen. Mal davon abgesehen, dass Modest den Ball da wirklich komplett frei am Elfmeterpunkt erstmal annehmen kann, ist das Erste. Und dann schießt er, dann wird der Ball noch abgefälscht, ich glaube von Pieper war es. Und Ortega ist da auch nur noch ganz knapp mit den Fingerspitzen dran gewesen. Also auch ein ganz unglückliches Tor, was die Bielefelder sich da gefangen haben zwischenzeitlich. Hat der Trainerwechsel da unter der Woche auch nicht wirklich was gebracht. Und ich glaube, wenn jetzt nicht aller spätestens am nächsten Wochenende die 3 Punkte kommen, da gastiert ja die Hertha auf der Alm, dann ist Bielefeld, da würde ich mich dann auf jeden Fall festlegen, der zweite Absteiger dann dieses Jahr. Oder habt ihr da noch Hoffnung?
Nein, keine Hoffnung mehr. Keine Hoffnung mehr für Bielefeld.
Das ist halt die Art und Weise, letztendlich auch wie die Bielefelder die letzten Wochen aufgetreten sind. Ich habe es ja letzte Woche auch schon gesagt, das bereitet mir wenig Hoffnung. Dann der Trainereffekt nach so einem Spiel. Ja, wie gesagt, wenn du dann so ein Ergebnis ablieferst, eigentlich auch wirklich dem Spiel der Gegner relativ wenig entgegenwirken kannst, ja, vielleicht auch schon ein bisschen verpufft und dazu macht halt so eine Mannschaft wie der VfB auch nochmal einen anderen Eindruck, genauso wie die Berliner, die Hertha, über die wir auch gleich nochmal reden, die es halt dann einfach auch schaffen, mal den Bock umzustoßen und ich glaube, wenn ich wetten müsste, dann würde ich davon ausgehen, dass die Stuttgarter auf jeden Fall mehr Punkte holen bis zum Saisonende als die Bielefelder. Und daher sind die Bielefelder für mich eigentlich auch demzufolge leider nicht mehr zu retten.
Ja, dann lass uns doch über die Mannschaft sprechen, die da wahrscheinlich bis zum Ende dem FC auch noch die ein oder andere Nerven kosten wird und mit um Platz 5, 6, vielleicht sogar 4 noch mit spielen wird, ist der Sportclub aus Freiburg, Sören.
Ja, also da fällt mir irgendwie auch ein bisschen schwer, das Spiel ganz einzuordnen. Ich war ja irgendwie wildes Hin und Her. Gladbach hat den besseren Start gehabt. Dann zweite Halbzeit, Freiburg klar besser. Und dann wie aus dem Nichts, dann ganz zum Schluss noch das 3-3 durch Gladbach. Ich glaube, wenn man das so zusammenfassen soll, glücklicher Punkt für Gladbach und für Freiburg. 3 Punkte verpasst. Und die 2, wenn die dann Punkte, die fehlen, die dann noch in der Abrechnung fehlen, dann ist das natürlich doppelt ärgerlich.
Ja, also fing ja relativ gut an, das Spiel für die Gladbacher. Sofort nach 2 Minuten bekommen sie da das Handspiel. Fabi, wo ich mal deine Meinung, du hast ja früher auch gern mal die Gerätsche ausgepackt, ja. Handgespielt. ganz ehrlich, beim besten Willen, dann kann ich demnächst in die Zweikämpfe so reinspringen, wie wenn man im Aqualand in eine Rutsche springt und die Arme beide quasi am Körper anlehnt. Also tut mir leid, dann kann ich demnächst das Grätschen auch komplett verbieten. Es lässt sich nicht vermeiden.
Ich glaube, es wurde in der Zusammenfassung, glaube ich, bei Sky, alle Spiele, alle Tore, wurde es, glaube ich, ziemlich gut der Nagel auf den Kopf getroffen. jeder, der schon mal gegen den Ball getreten hat, der weiß, wie man in so eine Art Tackling reingeht. Letztendlich ist Elfmeter gepfiffen worden aufgrund der Auslegung der Regel. Und die besagt nun mal, wenn man die Körperfläche mit den Händen, Armen erweitert oder ja doch erweitert, dann letztendlich ist es Hand. Und im Grunde genommen wurde hier eigentlich nur die Regel richtig angewendet. Ob das dann in dem Moment, wie gesagt, wenn man selber schon mal gegen den Ball getreten hat oder Fußball gespielt hat, dann weiß man, ja, dass es höchst ärgerlich ist. Aber die Regel besagt nun mal Handspiel und demzufolge ist es ein Elfmeter.
Okay. Dazu komme ich dann gleich noch.
Und am Ende hat der Schiedsrichter immer.
Ich wollte es gerade sagen, da fehlt noch was am Ende. Gut, das 2:0 sah Kevin Schlotterbeck ein bisschen unglücklich aus. Da hat er die ungünstigere Bahn beim Laufweg gehabt. Brile Mbolo wird da geschickt von Jonas Hofmann aus der eigenen Hälfte. Und ja, bringt da seinen stabilen Körper dann zwischen sich und zwischen Schlotterbeck und dem Ball und schiebt dann ganz souverän zum 2:0 ein. Ja, so, und dann fängt die zweite Halbzeit denkbar ungünstig für die Gladbacher an. Auch direkt nach 3 Minuten. Fabi, es war mal wieder Vincenzo Grifo mit einem richtig schönen Elfmeter. Auch wieder ein Elfmeter, den ich jetzt nicht gegeben hätte. Das ist so eine typische Situation. Ach. Und, oder? Beide laufen los, das war keine Absicht. Im Leben war das keine Absicht von Leiner, wo er Höfler hinten in die Beine läuft. Muss man dann Elfmeter geben?
Ja, ich kann mich da auch nicht zu äußern.
Wie heißt dieses Wort? Wie heißt, da gibt es auch Unwissenheit schützt vor?
Strafe nicht.
Genau, ja. So oder so ähnlich. Ja, Absicht hin oder her. Am Ende des Tages sieht es blöd aus, aber auch da hättest du anders entschieden.
Ja, definitiv. Definitiv.
Weil es keine Absicht war, oder?
Ja. Lege ich mich jetzt schon 1000%ig fest, wir wissen, also wir beide wissen es als ehemalige Abwehrspieler, häufig sind die Gegner dann Richtung, ihr wollt ja Richtung kurze Ecke laufen, sollte ja kurz gespielt werden, du läufst deinem Gegner hinterher, bist eh immer nah dran gewesen und dass sich da mal zwangsläufig mal das Bein verhakt oder wie auch immer, der hat ja noch nicht mal ausgeholt, Leiner, hatten von hinten umgesetzt oder richtig in den Fuß reingehalten, die sind beide mehr oder weniger zeitgleich losgelaufen und ja, dann ist er halt hängen geblieben. Ich weiß gar nicht, wer da losgelaufen ist. Ja, genau, Höfler war ja losgelaufen. Ich weiß es nicht, wie ihr dazu steht, aber man kennt es vom Eishockey auch, wo viele ehemalige Spieler jetzt aktiv als Schiedsrichter sind oder auch hinterher in den Ausschüssen sitzen, wo es dann um gewisse Strafmaße geht. Ich wäre ein großer Fan davon, wenn man ehemalige Spieler mit in den Keller setzen würde.
Meinst du wirklich, dass ehemalige Spieler, bei allem Respekt, ich glaube, es gibt viele Berufe, wo ich manchmal liebend gern tauschen würde. Aber würdest du freiwillig Schiedsrichter werden wollen? Glaube ich nicht. Und stell dir mal vor, ein Typ, Marc van Bommel, der sich früher auf dem Platz mit gefühlt jedem Schiedsrichter in den Haaren hatte, stellt sich freiwillig an einem Samstagnachmittag um 3:30 auf einem Platz und pfeift. Nee, kann ich mir nicht vorstellen.
Ich hab einfach das Gefühl, dass mittlerweile viel zu viele einfache Kontakte, wir werden wahrscheinlich gleich noch über das Spiel am Sonntag von Bochum sprechen, dass mittlerweile du dir als Abwehrspieler,
da bin ich auch gespannt,
die kleinste Berührung einfach nicht mehr erlauben darfst. Und dann stellt sich ein Schiedsrichter hin, dann können wir nochmal kurz zum Dortmund-Spiel zurückkommen und gegen Bayern. Da war es ja die Aussage hinterher vom Schiedsrichter, ja, er hat den Elfmeter nicht gegeben, weil ihm das Sichtfeld versperrt war, wo der Kontakt unten am Fuß stattgefunden hat. Ja, sorry, tut mir leid, aber warum schaltet sich denn da zum Beispiel nicht überhaupt nicht der VAR ein? Also,
ne? Vielleicht, weil Kölner Keller wollte, dass die Bayern Meister werden.
Ja, also ganz ehrlich, oder es muss wirklich mal da, was das angeht, mal überlegt werden, ob wir da wirklich zu dieser Phase kommen, wo man sagt, jede Mannschaft hat ihre 2 oder 3 Möglichkeiten, Einspruch einzulegen oder eine Situation nochmal gesondert
überprüfen zu lassen. Aber die macht es ja auch nicht besser, weil ich meine, natürlich begehst du nicht immer absichtlich ein Foulspiel. Es gibt die Foulspiele, die unabsichtlich sind, aber nun mal, wenn da jemanden hinten in die Hacken reinläuft und der zu Fall kommt,
okay, sorry, lassen wir die außen vor, aber bei der anderen Szene, Fabi, da hat der Schiedsrichter ja hinterher selber gesagt, war ein klarer Elfmeter, dann bekommen die Dortmund einen Elfmeter und dann ja, steht zu dem Zeitpunkt...
Gebe ich dir recht, ne? Ich sage ja, es war ein klarer Elfmeter und normalerweise hätte der Videoassist am Samstagabend bei Bayern gegen Dortmund eingreifen müssen und den Schiedsrichter darauf hinweisen, dass es ein klarer Elfmeter war und fertig. Zurück zu der Szene bei Freiburg. Ist natürlich auch so, dass manche Foulspiele sehen verdammt blöd aus. Wie viele gelb-rote Karten hatten wir, wo du vielleicht auch blöd in den Zweikampf kommst, wo du sagst, okay, es sieht verdammt blöd aus, aber es kann keine Absicht gewesen sein. Aber wie gesagt, es ist dann nun mal trotz alledem, wenn du jemanden hinten in die Hacken läufst beim Fußball, zwangsläufig faul.
Nach dem 2-2-1 Anschlusstreffer durch Grifo, jetzt 5 von 6 Elfmetern getroffen, war es Christian Günther mit seinem ersten Saisontor.
Richtig schönes Tor.
Richtig oder? Schönes Tor aus 16 Metern, schönes lange Eck. Schön freigespielt worden nach einer Balleroberung von Maxi Eggestein. Muss ich dazu sagen, nach dem 1-2, dem Anschluss, habe ich bei einem Wettanbieter mal 10 Euro aufs nächste Tor Freiburg gesetzt und da mein Konto ein bisschen auffüllen können, dank Christian Günther. Und in der 80. Minute war es dann Lienhardt per Kopf nach einer schönen Ecke mit seinem 5. Saisontor bereits. Mittlerweile ist der torgefährlichste Verteidiger dieses Jahr.
Sollte doch auch nach Dortmund gehen. Die suchen ja.
Er ist ja seit einigen Jahren einer von den Verteidigern, die so ein bisschen meiner Meinung nach unterm Radar laufen. Spielt eigentlich auch gefühlt alle 34 Spiele unter Christian Streich eigentlich immer gesetzt. Und dann kommt die besagte Nachspielzeit aus dem Nichts. Es ist dann Lars Stindl, der den 3-3-Ausgleich erzielt. Ja, und den Gladbachern sogar noch einen glücklichen Punkt beschert. Alles in allem, glaube ich, 2 verlorene Punkte für den Sportclub. Aber das Rennen weiter um die Plätze bleibt spannend, ne? Freiburg noch 2.
Du hast im Übrigen recht, er hat aktuell 29 Bundesligaspiele.
Hm? Und davor die Saison hat er, glaube ich, alle 34 gemacht. Also er und Christian Günther sind so die Spieler, die unter Streich eigentlich grundsätzlich immer, wenn nicht verletzt oder gesperrt, immer spielen.
Ja, das ist ein Top-Innenverteidiger-Duo. Beide relativ konstant, beide gleich viele Einsätze. Ich sehe gerade, Schlotterbeck hat auch 4 Tore und 29 Einsätze dieses Jahr. Mhm. Ich sehe sogar hier Christian Günther alle 31 Spiele.
Verständlich, verständlich.
Und Kübler 26, das ist mal eine eingespielte Viererkette. Mhm.
Da weiß Christian Streich, worauf er sich verlassen kann. Lasst uns weitermachen am Samstag. Ein ziemlich wildes Spiel fand in Frankfurt statt, Sören.
Ja, wildes Spiel trifft es, glaube ich, ganz gut. Die Eintracht kämpft sich nach einem unglücklichen Eigentor, mal wieder ein Eigentor an diesem Wochenende zurück. Hat im Prinzip dann auch alles im Griff, fand ich, in dem Spiel. Geht dann 2-1 in Führung. Kassiert aber dann, das muss man wirklich sagen, Hoffenheim ist ja in den letzten Wochen nicht so gut drauf, muss man ja auch sagen. Die haben große Chance gehabt, die Champions League Plätze zu erreichen. Ich glaube, da jetzt nach dem 34. Spieltag wären sie mit der Euroleague, glaube ich, ganz zufrieden. Machen dann den Ausgleich und dann danach kann sich Frankfurt mal wieder, wie so oft in dieser Saison, bei Kevin Trapp bedanken, dass das Unentschieden am Ende steht. Aber ich glaube, gerade bei Frankfurt merkt man einfach, sie sind froh, wenn die Bundesliga-Saison vorbei ist. Sie konzentrieren sich, glaube ich, nur auf den internationalen Wettbewerb, was ja auch richtig ist, weder nach oben und nach unten geht etwas. Von daher glaube ich für Frankfurt der Punkt ist okay, für Hoffenheim aber mal wieder zu wenig.
Ja, Hoffenheim aus den letzten 4 Spielen 1 Punkt, die Frankfurt aus 4 Spielen 2 Punkte war mehr oder weniger so die Mannschaft, die momentan so ziemlich ihrer Form zumindest in der Liga hinterherlaufen und am Ende dann vielleicht dann, ja, schiedlich-friedliches 2-2, was beiden nicht wirklich weiterhilft. Du hast gerade gesagt, die Hoffenheimer rutschen weiter ab im Kampf um die internationalen Plätze. Ja, und die Frankfurter werden wahrscheinlich alles auf den Sieg in der Euroleague setzen, damit sie vielleicht nächstes Jahr sage und schreibe dann in der Champions League spielen würden. Lass uns da mal überraschen.
Ist tatsächlich, dass du das sagst, im Übrigen auch, glaube ich, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, müsste bei einem möglichen Sieg in der Europa League, müsste die deutsche Bundesliga einen Startplatz mehr international haben, nämlich 8, oder?
Genau, richtig. Dann kommt der 8-Platzierte rein. Das kommt allerdings nur dann zustande, wenn diese Mannschaft, sprich dann Frankfurt, der Kicker hatte da heute irgendwie einen Artikel, diese Mannschaft aber nicht einen internationalen Platz belegt, so wie ich das verstanden habe.
Also müssten die Frankfurter gewinnen, dann hätten wir 8 Startplätze sozusagen.
Genau, richtig. Genau.
Und würden mit 5 Mannschaften in der Champions League spielen oder mit 4 Mannschaften und eine rutscht dann weiter runter in die Europa League. Das wäre interessant rauszufinden. Weiß das jemand? Sören, du bist doch täglich Sportticker.
täglich Sportticker, ja, aber ich glaube, ist das nicht so, dass der Achtplatzierte dann in die Conference League geht und ich glaube, mehr als fünf Startplätze in der Champions League bekommen?
Bis jetzt ist ja der siebte Platz der Conference League Platz. Der würde jetzt richtig sollen dann der achte sein. Sprich, der fünfte, sechste und siebte werden direkt für die Europa League qualifiziert.
Also pass auf, um das hier aufzulösen, weil Deutschland neben England, Spanien und Italien zu den vier besten Ländern in der UEFA-Fünfjahreswertung gehört, darf die Bundesliga regelmäßig mit sieben Mannschaften im Europapokal antreten. Derzeit sind vier Plätze davon für die Champions League, zwei für die Europa League und einer für die Europa Conference League reserviert. Trotzdem könnten die deutschen Clubs in der kommenden Saison ausnahmsweise mit acht Mannschaften auf europäischer Bühne dabei sein. Dafür muss Eintracht Frankfurt die Europa League gewinnen, darf in der Bundesliga aber nicht mehr zu weit klettern.
Ja, das ist dieser
Hintergrund. Der Europa League Sieger wird, wie auch der Champions League Sieger, mit einem automatischen Startplatz in der Champions League belohnt.
Also starten wir dann doch mit fünf, ja?
In der Champions League. Landet er national gleichzeitig auf einem europäischen Startplatz, geht dieser Platz der Liga gewissermaßen verloren.
Genau.
Und es bleibt bei der üblichen Anzahl an Teilnehmern. Das wäre der Fall, wenn RB Leipzig die Europa League gewinnt. Aufgelöst.
Gut, dann drücken wir mal den Frankfurt.
Sören, gern geschehen. Du hast wieder deine Hausaufgaben nicht gemacht.
Also das internationale Geschäft ist nach wie vor für den VfL unerreichbar.
Oh, vor ein paar Wochen klang das noch ganz anders.
Sören, du darfst dir jetzt aussuchen, du hast den VfL gerade angesprochen, du darfst dir gerne einen von den beiden jetzt aussuchen, mit dem du anfangen möchtest.
Ja, dann nehme ich doch selbstverständlich den VfL Wolfsburg, denn die Wölfe zeigen eine Reaktion nach unserer vernichtenden Kritik. Ich glaube, der Podcast wurde in Wolfsburg relativ oft angehört. Wobei so viele Menschen, glaube ich, wohnen in Wolfsburg auch gar nicht, aber auf jeden Fall eine herausragende erste Halbzeit, die der VfL gespielt hat, profitiert dann aber auch von einer, ja, ich sag mal, auch wieder diskussionswürdigen roten Karte. In einer Halbzeit fünf Tore schießen ist nicht so verkehrt und Max Kruse mit einem Hattrick war auch ganz gut dabei, also von daher, glaube ich, ein ungefährdeter und verdienter Sieg für den VfL. Jetzt sind alle Abstiegssorgen, glaube ich, endgültig verflogen. Und Mainz war ein gebrauchter Tag. Ich glaube, vielleicht, worüber man noch reden kann, ist über die rote Karte. Ich glaube, Tobi, wir beide waren uns gerade schon einig im Vorgespräch, dass man die jetzt nicht unbedingt hätte geben müssen. Oder wie ist da Fabis Sicht? Der Standardspruch passt da sicherlich auch ganz gut.
Der Schiedsrichter hat am Ende immer recht. Ich meine, wenn ihr beide sagt, man muss nicht unbedingt rot geben,
dann sagst du am Ende des Tages rot.
Ich bin jetzt nicht derjenige, der hier immer dafür da ist, die Schiedsrichter zu verteidigen. Wobei Schiedsrichter bekommen ja auch immer Freikarten. Also liebe Schiedsrichter, immer her damit. aber er war letzter Mann.
Nein.
Doch.
Es laufen doch seitlich und wer war es? Es waren doch nur zwei Spieler in einem Radius von anderthalb Metern. Das ist für mich, ist nicht frei durch für mich. Die konnten doch noch eingreifen bei der Szene, oder nicht?
Ja, das war dann auch Auslegungssache, weil wenn er ihn nicht zu Fall bringt, kommen die anderen beiden, haben die theoretisch wirklich noch eine Chance, ihn letztendlich vom Ball zu trennen.
Eben drum. Also der kann das Foulspiel gerne pfeifen und den Elfmeter geben, aber dann hätte es eine gelbe Karte definitiv in dem
dann
Fall.
Dann argumentiert doch andersrum. Dann gehen wir doch weg von der Doppelbestrafung.
Richtig.
Das wäre doch die einfachere Lösung, zu sagen, okay, er gibt Elfmeter, Doppelbestrafung, er kommt mit Gelb davon.
Ja, richtig.
Ja.
Damit wäre ich zufrieden gewesen. Weil nach der roten Karte hat sich Wolfsburg da wirklich mehr oder weniger in Rausch gespielt. Und den Mainzern, die wussten, glaube ich, zur Halbzeit gar nicht mehr, was mit ihnen geschehen ist, weil fünf Tore. Wir kennen die Mainzer ja eigentlich eher als defensiv grundstabiles Konstrukt, was die Räume eng macht und eigentlich immer ziemlich energisch in die Zweikämpfe geht und es dem Gegner auch wirklich schwer macht, überhaupt Torschancen rauszuspielen. Aber da waren ja teilweise das 3:0, die Seitenverlagerung von Maxi Arnold auf Baku, der dann auch mit einer Direktabnahme vors Tor, wo Max Kruse dann den Ball reinhaut zum 3:0, für mich das schönste Tor in dem Spiel. Also Mainz bei dem Spiel, ich glaube, ganz schnell abhaken und jetzt kommen am Wochenende die Bayern an den Mainzer Bruchweg. Ja, Mal schauen, die Mainzer ja eigentlich ein ziemlich heimstarkes Team. Mal gucken, was sie da gegen die Bayern auf den Platz zaubern. Aber ja, Florian Kohfeldt mit seinem zweiten Heimerfolg nacheinander. Torverhältnis ist auch wieder nach letzter Woche wieder pari. Und ja, viel zu sagen gibt es da, glaube ich, nicht mehr. Abstiegssorgen.
Doch, ein bisschen mehr Euphorie, wenn es um die Wolfsburg geht. Ich meine, der Sören hatte ja schon mal einen guten Anfang mit der Art und Weise, wie er den Sieger eingeleitet hat. Man muss auch mal wirklich, glaube ich, auch ja ein Stück weit sachlich bleiben bei der Partie. Ich glaube, wenn du in der Vorwoche sowas von dermaßen unter die Räder kommst in Dortmund, dann hast du so ein Spiel zu Hause. Auch in Wolfsburg herrscht eine gewisse Form von Druck, vor allem auch mit den Geldgebern im Rücken, mit der Mannschaft auf diesem Tabellenplatz. Und ich glaube dann, natürlich spielt dann so eine rote Karte natürlich in den Spielverlauf positiv den Wolfsburgern in die Karten. Trotz alledem musst du das auch mal in so einer Situation, in der sie sich befinden, auch auf die Art und Weise runterspielen. Ich glaube, man darf nicht immer den Fehler machen und da einfach einen Haken dahinter setzen und sagen, na gut, ist halt so, weil es Wolfsburg ist. Man muss auch wirklich den Wolfsburgern in dem Fall ja zugestehen, dass sie wirklich ein klasse Heimspiel abgeliefert haben.
Das ist richtig, aber nach dem 1:0 hat, ich glaube, auf Mainzer Seite Johnny Burkhardt wirklich frei vor Castells die Chance zum Ausgleich. Eigentlich eine Gelegenheit, die er sich da nicht entgehen lässt. Und quasi postwendend ist es dann halt mega unglücklich, dass du da dann wirklich den Elfmeter und die rote Karte kriegst. Ne? Ich meine, Mainz nach einer Klatsche in Dortmund ist jetzt auch nicht unbedingt so den Gegner, den du dir als Wiedergutmachung eigentlich zu Hause wünschst. Ne? Die haben es ja die Saison auch schon dem einen oder anderen Gegner mehr als unangenehm gemacht. Und ja, dass eine super Leistung vom VfL Wolfsburg war und dass eine Reaktion kommen musste und wird, war uns, glaube ich, allen klar, aber die Höhe, die Art und Weise, ja, Bo Svensson hat dann in der Halbzeit viermal gewechselt, hat dann die Defensive verstärkt. Die Wolfsburger hatten dann, glaube ich, nochmal so 10 Minuten Drangphase, wo sie nochmal versucht haben, weiterzuspielen. Und dann merkte man, glaube ich, die letzte halbe Stunde dann doch schon, dass sich da beide Mannschaften nicht mehr wirklich groß duellieren wollten. Onisivo hatte da kurz vor Schluss auch nochmal eine Chance frei vor Castells, um da den Ehrentreffer zu machen. Aber alles in allem war das ja, offensiv dann von den Mainzern nichts mehr.
Übrigens auch, wenn man das mal an der Seite oder an der Stelle auch mal vielleicht erwähnen darf, ist, da gibt es die Kollegen, die Hinterhofsänger, ist ein Podcast von Mainz 05, lohnt sich auch hier mal reinzuhören.
Ja, Sören, jetzt darfst du weitermachen mit dem nächsten VfL.
Ja.
Lass kurz uns direkt zusammen mit der Elfmeterszene starten und hör mir auf, kurz zusammenfassen. Du kriegst jetzt mit der Stoppuhr gestoppt genau 4 Minuten, um dieses Spiel von vorne bis hinten zu analysieren. Vorher kommst du nicht raus aus der Sache.
Und los.
Für unsere Zuhörer ist es nämlich immer so, wenn die Bochumer nämlich keinen guten Tag erwischen, dann wird da ziemlich schnell ein Haken dahinter gesetzt und zum nächsten Spiel weiter. Nee, das ist unser Highlight-Spiel heute. Und Sören nimmt dir alle Zeit der Welt.
Ja, vielen Dank. Auf jeden Fall muss man ja dazu sagen, ich kann es eigentlich nur kurz zusammenfassen, weil das Spiel relativ highlightarm war. Also schnelle Kurzfassung wäre gewesen, ein individueller Fehler und ein Witzelfmeter bringen Augsburg auf die Siegerstraße. Ein bisschen mehr zusammengefasst, also ja, man hat die Chance verpasst, den direkten Klassenerhalt klarzumachen. Gerade auf die Heimstärke hat man sich ja berufen vor dem Spiel. Aber offensiv, wie schon in den letzten Spielen, ist das jetzt das dritte Spiel in Folge, wo man keinen eigenen Treffer erzielt. Und das war eben das Hauptausschlaggebende, dass der VfL sich offensiv keine Torchancen erspielt hat, dann eben in der Abwehr einen katastrophalen Fehler gemacht hat, der zum 1:0 geführt hat und einen Elfmeter bekommt, wo wir dann sicherlich auch gleich nochmal drüber sprechen, der keiner war, um das klar zu sagen, aus meiner Sicht. Ja, und wenn du dir offensiv halt gegen Augsburg keine Chancen erspielst, die defensiv ja wirklich gut gestanden haben, das muss man auch dazu sagen, dann reicht es eben nicht. Und was bemerkenswert war oder was auch gut war, ist, dass nach wie vor die Stimmung, trotz auch nachdem es 2:0 stand, nicht gekippt ist. Also die Fans waren weiter da, haben unterstützt. Auch nach dem Abpfiff keine Pfiffe, sondern wirklich lautstarke Unterstützung. Das ist wichtig. Ich glaube, das hat die Saison ja auch gezeigt, dass man nur zusammen halt die Liga hält. Ja, aber nochmal, es ist zu wenig. Das sind die Spiele. Klar, jetzt bist du im Prinzip nach wie vor in Sicherheit, wirst nicht absteigen, aber das sind die Spiele, die du gewinnen musst. Und gerade mit Blick auf die nächste Saison ist das ein Riesenthema, dass du dir offensiv wieder mehr Chancen erspielst. 30 Tore ist zu wenig. Also da muss man auf jeden Fall an der Offensive feilen. Das hat das Spiel gegen Augsburg auch gezeigt.
Das ist das mit dem Minimal- und Maximalprinzip, ne? Minimaler Aufwand, maximalen Erfolg bei rausholen. Ich denke, dass was schön zu sehen war, dass vorne wieder jemand wirklich jeden Abwehrspieler 90 Minuten lang anläuft und wirklich wieder anscheinend wirklich top in Form ist und fit ist. Simon Zoller hatte da ja sein Startelfdebüt gegeben bei dem Spiel. Ja, ist leider selten in Szene gesetzt worden, du hast es gerade angesprochen. Ja, Maxim Leitsch jetzt nach dem, ich glaube in Freiburg war es, im Pokalspiel, ja. Zweiter unglücklicher Fehler diese Saison. Und da durch diese Szene wird der Junge mit Sicherheit auch reifen. Aber offensiv, man hat, glaube ich, vor Spielbeginn oder während des Spiels angemerkt, dass für beide Mannschaften, die wussten schon, worum es geht. Ich denke, mit dem Unentschieden hätten sie beide ganz gut leben können. Die Augsburger nehmen natürlich jetzt 3 Punkte mit, wo sie sich jetzt, glaube ich, jetzt mit 35 Punkten, das sind 7 Punkte Vorsprung auf Platz 16, denke ich, werden die Augsburger mit dem Abstieg auch nichts mehr zu tun haben. Und Fabi, die Augsburger, du hast es ja die letzten Wochen des Öfteren angesprochen, das ist so der FCA gewesen, wie man eigentlich die komplette Saison eigentlich erwartet hatte, ne?
Ihr habt noch vergessen, dass das Wetter schön war und der Rasen gut gemäht war, um euren Versuch, da diese Bochumer Leistung noch irgendwie schön zu reden. Ich bring's jetzt mal auf den Punkt. Also, es war eine absolute Nichtleistung vom VfL Bochum und für mich auch einfach wahnsinnig enttäuschend, weil speziell nach dem 1-0 habe ich eigentlich die Bochumer kaum wiedererkannt. Sie wurden von den Augsburgern im eigenen Stadion förmlich an die Wand gespielt. Das war für mich die erste Halbzeit schon furchtbar mit anzuschauen, zumal ich ja auch leichte Sympathien für die Bochumer durchaus habe. Und würde mich schon interessieren, wie es letztendlich wie der VfL Bochum in so eine Situation reinkommen kann. War für mich extrem enttäuschend. Und gleichzeitig dann eben auch die Art und Weise, wie einfach der VfL Bochum an dem Sonntag letztendlich auch zu knacken war. Es war ein langer Ball, klar, der Fehler von Leitsch letztendlich zum 1-0. Vielleicht auch noch kurz zu dem Elfmeter. Ja. Auch hier, die Frage ist, ich glaube, ich würde mich weniger darüber aufregen, ob es ein Elfmeter war, ja oder nein, sondern die Frage ist natürlich, wie kann man so
ungestüm, ne?
Ungestüm und dumm eigentlich auch in den Zweikampf gehen, zumal Caligiuri, wenn ich es jetzt ganz richtig im Kopf habe, eigentlich mit dem Rücken zum Tor auf dem Weg aus dem Strafraum raus war.
Richtig, läuft raus.
Dann trifft er ihn am Fuß. Ja, er weiß natürlich mit all der Erfahrung, was man aus so einer Situation machen kann. Und am Ende des Tages gibt es Elfmeter. Am Ende des Tages war es eigentlich auch nicht der VfL Bochum, so wie man ihn kennt, zumindest in den Heimspielen. Und so ehrlich muss man dann durchaus auch mal sein.
Ja, ich glaube, was im Moment auch noch so ein Thema ist, was jetzt klar zum Saisonende immer mehr aufkommt, ist, dass natürlich viele Spieler, die auch jetzt am Wochenende in der Startelf stehen, höchstwahrscheinlich nicht mehr für den VfL spielen werden in der nächsten Woche. Jetzt auf der Tribüne am Wochenende saß der Fürkus, Sportdirektor von Gladbach, hat sich Maxim Leitsch angeguckt, klar, mit dem Fehler, aber da sieht es schon nach aus, dass wir die Innenverteidigung verlieren werden mit Leitsch und Bella Kotschap. Da muss man sagen, dass Rex Bejay zurück nach Wolfsburg gehen wird. Löwen wird erstmal nach Berlin zurückkehren, können wir uns nicht leisten.
Holt also das ist natürlich auch, ne?
Ja, da ist zum Glück natürlich noch ein langfristiger Vertrag. Dann weiß man nicht, Pantovic, auslaufender Vertrag. Lucadia wird zurück nach England gehen. Also es sind viele Themen im Moment natürlich, die Spieler beschäftigen. Du hast am Anfang der Saison, hast du es als Team einfach geschafft, zusammenzuspielen. Da hast du ein großes Ziel gehabt, das hast du erreicht. Und jetzt geht es natürlich für jeden Spieler, das ist einfach so. Ich glaube, dazu kennen wir den Fußball lang genug, dass sich jeder Spieler mit Ende der Saison über seine persönlichen Ziele Gedanken macht. Und das behindert dann natürlich schon die Leistung und oder beeinträchtigt die Leistung. Und das merkt man schon. Und da hast du völlig recht. Das war ein ein schlechtes Spiel, offensiv wieder keine Chancen rausgespielt. Das zieht sich jetzt schon die letzten zwei, drei Wochen durch. Und ich glaube schon, dass man jetzt auch froh ist, wenn die Saison vorbei ist, die nach wie vor gut ist. Du hast den Klassenerhalt im Prinzip geschafft. Noch nicht offiziell, aber es sieht gut aus. Und dann wird sicherlich auch nochmal ein Umbruch im Sommer stattfinden.
Also wenn ich Sportdirektor wäre, jetzt unabhängig, egal wo, wen ich vom Bochum auf jeden Fall holen würde, wäre Bela Kotschap. Also was der Junge diese Saison schon gezeigt hat für sein Alter, also da steckt verdammt viel Potenzial in den nächsten Jahren drin. Wenn der noch einen erfahrenen Verteidiger an seine Seite gestellt kriegt, der Junge wird nächste Saison noch stärker sein, egal wo er nächstes Jahr spielen wird. Und Ablöse, glaube ich, gibt es dafür trotzdem noch so, ne?
Ablöse gibt es, aber es gibt auch eine Kaufoption, fixe Ablöse, die nicht so hoch ist. Also ich glaube um die 5 Millionen. Mhm. Klar, für Bochumer Verhältnisse viel Geld, aber ich glaube, von dem Talent, was Bela Kotschap hat, eigentlich mehr möglich. Aber du hast schon recht, ich sehe ihn auch beim nächsten Schritt machen. Ist natürlich spannend, ob er in Deutschland bleibt. Ich finde, das ist ein Spielertyp, der sehr gut nach Italien auch passen würde. Da bin ich wirklich mal gespannt. Aber halten würde ihn der VfL sicherlich nicht.
Fabi, dir gebührt die Ehre heute, die Mannschaft dir vorzunehmen, die den Spieltag beendete mit einem 2:0 gegen den VfB Stuttgart. War das schon das entscheidende Spiel, die Rettung für die Berliner Härte? Lange diese Saison gezittert, haben wir drauf rumgeprügelt. 30 Spieltage hat es gedauert, jetzt zwei Spiele am Stück gewonnen, beide 0. Kommt die Hertha jetzt zum Schluss nochmal wirklich in die Spur?
Ich glaube, müssen sie eigentlich gar nicht, weil das ein Stück weit, glaube ich, auch mehr oder weniger so ein Knackpunktspiel war. Ich glaube, wenn man ins Spiel reingeht, kann man durchaus von einem verdienten Sieg der Herthaner sprechen, weil am Ende des Tages einfach der VfB am Sonntag ein Stück weit viel zu harmlos war. Irgendwie auch ein Stück weit, ich weiß nicht, wie es euch geht, auch wenig wiederzuerkennen. Du gerätst relativ schnell in Rückstand, aber trotzdem dachte ich eigentlich auch, dass der VfB eine Mannschaft ist, die durchaus aufgrund der letzten Wochen immer wieder in der Lage ist, zurückzukommen. Haben sie auch das ein oder andere Mal bewiesen. Und Sonntag war sehr, sehr harmlos, was letztendlich vom VfB kam. Und am Ende des Tages, die späte Entscheidung oder letztendlich späte Entscheidung in der Nachspielzeit. Aber ich glaube, alles in allem war es ein verdienter Sieg der Hertha.
Ja, Hertha musste lange zittern bis in die Nachspielzeit, wo dann Belfodil schön das 2:0 macht, lässt dann noch Torwart und Verteidiger aussteigen. Aber die frühe Führung durch Selke, Felix Magath hat das, glaube ich, nach dem Spiel ganz gut analysiert. Er war sehr zufrieden. Allerdings gab es die eine oder andere Situation, wenn der VfB da ein bisschen konzentrierter oder gescheiter abschließt, da waren ja zwei, drei Schüsse, die mehr oder weniger zentral aufs Tor kamen, dann kann das Spiel vielleicht auch mal wieder unentschieden enden. Aber vom Einsatz her kann man der Hertha wieder keinen Vorwurf machen. 120 Kilometer abgerissen, da waren mit die meisten an diesem Spieltag, der VfB dagegen nur 112. Von den Zweikämpfen her soweit auch alles vollkommen in Ordnung. Also ich denke, wer die Hertha hinterher jubeln gesehen hat, da scheint so ein Umbruch, glaube ich, stattgefunden zu haben. Das Team hält wieder zusammen, sind keine einzelnen Grüppchen mehr, keine Einzelspieler. Boateng geht vorweg. Es scheint wirklich Magatha die richtigen Zügel gezogen zu haben, die richtigen Rädchen gedreht zu haben. Und jetzt das nächste Spiel am Wochenende für die Hertha dann in Bielefeld. Ja, wenn sie da auch nicht als Verlierer vom Platz gehen, denke ich, hat Felix Magath da, glaube ich, seinen Job erfüllt, den er machen sollte.
Ja, absolut. Und bei dem Spiel, glaube ich, war das frühe Tor, hat Hertha sehr, sehr gut in die Karten gespielt. Aber unterm Strich muss man sagen, war viel, viel, viel zu wenig vom VfB. Und wenn man die Interviews danach gehört hat von Mislintat oder auch Materazzo, die haben das auch deutlich kritisiert. Das kannte man so in der Form auch nicht. Die Fans haben es auch kritisiert, das kannte man auch nicht. Das war schon ein Auftritt, den man so vom VfB nicht gewohnt war. Und da bin ich mal gespannt. Sind schon ein paar Punkte Abstand jetzt. Im Endeffekt werden sie sicherlich dann auch am 34. Spieltag zufrieden sein mit dem Relegationsplatz, gerade mit der Leistung, die sie jetzt gezeigt haben.
Ja, hatten da vorher die aus den letzten 6 Spielen nur 1 verloren. Allerdings, der VfB hat halt das Problem, dass dieses Jahr auch schon bei 10 unentschieden ist. Und ich habe es ja auch schon oft gesagt, wenn da nicht mal zwischendurch mal ein Sieg bei gewesen wäre, dann hätte es auch deutlich besser aussehen können. Ne? Aber gut, jetzt müssen sie zu Hause gegen VfL Wolfsburg ran. Und dann lassen wir uns mal überraschen, wie es da beim VfB weitergeht. Aber ich denke, es deutet so alles Richtung Relegation für den VfB hin. Ne? Nächster Spieltag könnte da, glaube ich, auch schon eine Vorentscheidung dann fallen, was das angeht. Und wer dann der Gegner in der Relegation wird, das ändert sich ja momentan in der zweiten Liga wirklich von Woche zu Woche. Dann sind wir soweit durch mit dem Spieltag. Noch ganz kurz, Fabi, du hast ja letzte Woche schon die Prognose abgegeben. Bring uns noch mal kurz auf deinen Stand. Hat sich ja was geändert beim Spiel morgen von City gegen Real?
Nein, City kommt ins Finale der Champions League und trifft auf den FC Liverpool.
Okay, haben wir beide am Wochenende auch ihre Spiele gewonnen, sind in guter Form. Sören, gehst du da auch pari mit?
Geh ich mit, jawohl.
Gut, dann haben wir ein englisches Finale. Ich würde mich da euch sogar auch anschließen. Und was die Europa League betrifft am Donnerstag, wie stehen da die Chancen für die deutschen Vereine? Können wir damit ohne Niederlagen quasi rechnen?
Also ich gehe mal voller Euphorie und sage all in, die deutschen Mannschaften kommen weiter, wir sehen ein deutsches Finale. Haben wir uns verdient.
Ja, schön wär's, aber ich glaube, dass gerade West Ham, für die geht es auch noch darum, internationalen Fußball zu sichern für die nächste Saison. Also das wird eine harte, harte Aufgabe, aber ich glaube, die beiden Halbfinalspiele werden auf jeden Fall richtig gut anzuschauen sein.
Dann haben wir noch den Gewinner des Spieltages.
Ich mache den Anfang, Bayern München, deutscher Meister, Topspiel gewonnen, völlig zu Recht, völlig verdient und daher der FC Bayern München.
Das hat sich jetzt einfach gemacht. Ich glaube, es war 31 Spieltage nicht so einfach, oder? So.
Ja, ich muss auch sagen, für Fabis Verhältnis viel zu einfach. Für mich der Gewinner des Spieltags wäre der Fußball ohne Videoschiedsrichter, denn jetzt auch am Wochenende wieder so viele Entscheidungen, die der VAR einkassiert hat, beziehungsweise nicht eingeschaltet hat. Also da muss man vielleicht dann noch schauen, dass man den modifiziert, ansonsten wieder zu dem Fußball zurückkehren, wie wir ihn aus den vergangenen Jahren kennen.
Und ich, mein Gewinner des Spieltages ist Felix Magath und die Berliner Hertha. Gleichzeitig auch hat meiner Meinung nach die Berliner es wirklich richtig gemacht, haben sich untereinander gefreut, sind danach geschlossen in die Kabine gegangen, sind nicht mehr zu den Fans gegangen, was ja daraus der letzten Woche das verlorene Berliner Derby und Trikot abgeben und solche Geschichten, fand ich eine klasse Aktion der Mannschaft, dass die Fans dann vielleicht auch mal wieder wachgerüttelt werden und demnächst bei ihren Aktionen vielleicht mal ein bisschen den Kopf einschalten. Und deswegen ist das für mich die Berliner Hertha. Vielleicht noch ein kleiner Aufruf an unsere Community und alle Zuhörer. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns vielleicht in den nächsten Wochen zum Ende der Saison mal eure Elf der Woche zuschickt. Wir machen uns auch schon reichlich Gedanken, dass eine Elf nicht nur aus Bayern-Spielern bestehen wird. Da wird Fabi bestimmt vielleicht auch den einen oder anderen Spieler von einem anderen Team mit reinnehmen. Ich habe auch schon so 3, 4, die festgesetzt sind. Aber bei einigen Positionen bin ich noch ziemlich am Überlegen. Ich weiß nicht, wie es beim Sören ist. Aber schickt uns gerne mal eure Elf der Saison und schauen, ob wir da auch ein bisschen Ahnung haben und mit euch gleichziehen können. Ja, das war's dann wieder für diese Woche. Nächste Woche, ich weiß nicht, Jungs, haben wir das große Glück, 2 Montagsspiele um 8:30 zu haben. Einmal den 1. Mai an dem Wochenende. Ich denke mal, vielleicht wird es dann sogar diesmal dann ein Dienstag werden, wo wir uns dann zusammenschalten werden.
Denke ich. So.
Ja, es ist leider so. Gladbach gegen Leipzig.
20:30 Uhr.
Ja. Und Leverkusen gegen Frankfurt, meine ich, spielt.
Ach, heimgelegen, Maria.
Ja. Das kriegen wir auch noch geschafft und dann haben wir den 32. Spieltag dann nächste Woche dann auch geschafft.
Wer plant sowas?
Ja. Videobeweis, Spielpläne, Fabian, da müssen wir ran nächstes Jahr.
20:30 Uhr, Montagabend.
So, und wer jetzt heute noch Langeweile hat, kann Juve schauen. Juve hat die Chance, einen Punkt an Neapel ranzurücken. Platz 3 für die Champions League ist noch in Sichtweite. Und das wäre mein TV-Tipp für heute Abend.
Dann sage ich die Premier League. Die läuft nämlich auch heute noch ein Spiel. Ah, Crystal Palace müsste spielen gegen Leeds United.
Gut. Von Sören kann man, glaube ich, nichts mehr erwarten heute, was das angeht.
Nein, tut mir leid.
Gut, dann in diesem Sinne, Jungs, einen schönen Abend.
Gut.
Bis nächste Woche.
Das war am 5.15.30 Uhr euer Fußball-Podcast Tobi, Fabi und Till. Bis zum nächsten Mal.